Herr Nadler, wie sieht denn die konkrete Arbeit Ihres Vereins aus? Wofür setzen Sie sich da genau ein?
Naja, wir sind selber Kriegsdienstverweigerer und wir wissen, wie schwierig die Situation ist, wenn man nicht anerkannt wird oder wenn es kein Recht dazu gibt. Ich bin selber nicht anerkannt worden und musste nach Berlin fliehen und das hat mich geprägt. Und wir haben eben schon in den 80er Jahren angefangen, auch Totalverweigerer in Deutschland zu unterstützen und auch Kriegsdienstverweigerer in anderen Ländern. Und daraus ist dann der Verein Connection entstanden, der heute mit Büro hauptamtlich sich um Kriegsdienstverweigerer insbesondere aus Kriegsgebieten und insbesondere auch wenn sie um Asyl nachsuchen, unterstützt.
Und bevor wir darauf schauen, wie Sie Kriegsdienstverweigerer und Verweigerinnen aus anderen Ländern, die zum Beispiel hierher fliehen, auch unterstützen, vielleicht nochmal einen Blick auf die alte BRD, aber auch auf das wiedervereinigte Deutschland. Seit einigen Jahren ist die Wehrpflicht abgeschafft. Welche Rolle spielt Kriegsdienstverweigerung da heute eigentlich noch? Oder aber auch, wie viel Arbeit steht bei Ihnen auch an, wenn es darum geht, die Kriegsdienstverweigerung zum Beispiel aus Sie haben die 80er Jahre benannt, genau aus dieser Zeit auch noch zu überwinden und diese auch Folgen, die es für Menschen hatte, zum Beispiel auch psychische Folgen, wie Kriegsdienst mit Kriegsdienstverweigerern in der alten BRD zum Beispiel umgegangen wurde.
Naja, es wurden ja viele nicht anerkannt und später wurde das Verfahren dann aber immer mehr vereinfacht und die Kriegsdienstverweigerung spielte dann eigentlich immer weniger eine Rolle. Die Jugendlichen haben sich dann eigentlich mehr oder minder, wie Sie sagen, für den Zivildienst entschieden. Sie betrachteten sich immer weniger als Kriegsdienstverweigerer, immer mehr als Zivildienstleistende. Das ist so die eine Sache. Und nachdem die Wehrpflicht abgeschafft wurde oder ausgesetzt wurde, muss man sagen, sie kann ja jederzeit wieder eingeführt werden, gingen die Zahlen dann rapide zurück. Sprich, die Auseinandersetzung um die Frage, ob man bereit ist, auf Befehl andere zu erschießen, zu ermorden und sich als Zielscheibe zur Verfügung zu stellen, sage ich mal, die gibt es praktisch nicht mehr. Aber mit dem Ukraine-Krieg sind die Anzahlen der Kriegsdienstverweigerer, ist die Anzahl derjenigen, die einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt haben, wieder gestiegen.
Und wenn wir jetzt auf genau diese aktuelle Situation in der Ukraine und den Krieg dort blicken, der ja inzwischen seit 2,5 Monaten andauert. In der Ukraine dürfen Männer zwischen 18 bis 60 Jahren das Land nicht verlassen. Was berichten denn Menschen aus der Ukraine, aber vielleicht auch aus Russland und Belarus als auch Kriegsparteien, die da den Kriegsdienst verweigern von den Erlebnissen, die sie dann aktuell damit auch machen?
Naja, gehen wir mal von der rechtlichen Situation aus. Sowohl in all diesen drei Ländern gibt es das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Das ist erstmals gut. Aber in der Praxis ist es so, dass es kaum jemand in Anspruch nehmen kann. Fangen wir mal mit der Ukraine an. In der Ukraine gibt es das Recht auf Kriegsdienstverweigerung für 10 kleine religiöse Sekten. Hare Krishna zum Beispiel, Zeugen Jehovas, Adventisten, also für weit über 90% der Bevölkerung kommt das nicht in Frage. Soldaten und Reservisten haben kein Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Ja, in der Ukraine ist es sogar so, wer Befehle nicht ausführt, gibt es auch einen Erlass, dass die Kommandeure diese mit Waffengewalt auf sie schießen dürfen. Wir haben schon seit vielen Jahren Beziehungen zum Beispiel zur ukrainischen pazifistischen Bewegung und es gab auch Kriegsdienstverweigerer über die ganzen Jahre hinweg, die wir unterstützt haben. Die werden jahrelang mit Strafverfahren verfolgt. Der Widerstand gegen die Wehrpflicht, die in der Ukraine 2014 eingeführt wurde, ist enorm gewesen. Ganze Gebiete haben sich geweigert, zum Militär zu gehen und Zehntausende von Strafverfahren sind durchgeführt worden.
Wie schaut das aus oder was ist Ihnen als e.V. auch darüber bekannt, inwiefern Menschen auch, um nicht an der Waffe dienen zu müssen, auch aus den Ländern fliehen? Also wen unterstützen Sie hier da vielleicht auch konkret vor Ort?
Naja, in der Ukraine haben sie im Moment das Problem, die Grenzen sind ja geschlossen, viele sind schon vorher ausgereist, niemand kommt mehr raus, die Bestechungssumme geht bei 5000 Euro los und geht nach oben. Viele sind deswegen im Land untergetaucht, aber es sind auch viele bereits in Westeuropa. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich an die 100.000 sind, die in Westeuropa sich befinden, Ukrainer, die nicht zurückkehren. Das sind jetzt nicht ausgesprochene Kriegsdienstverweigerer oder Deserteure, sondern die haben hier einen Arbeitsplatz und kehren einfach nicht zurück. Bleiben hier, dürfen hier bleiben. Insbesondere, man hat ja beschlossen, sie dürfen 1 bis 3 Jahre hier bleiben und auch hier arbeiten, können auch Unterstützung bekommen. Da gibt es diesbezüglich für die Ukrainer kein Problem. Mhm. Also wie gesagt, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung existiert in der Ukraine, aber tatsächlich kann es eigentlich niemanden in Anspruch nehmen. Gehen wir mal zu Russland, da gibt es auch das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Da muss man 6 Monate vor der Einberufung den Antrag gestellt haben. Wer dann als Kriegsdienstverweigerung anerkannt wird, muss einen ziemlich langen Zivildienst machen. Das Problem ist, dass diese Frist sehr oft versäumt wird.
Daran anschließend, dass Sie gerade auch davon sprachen, dass Menschen, die zum Beispiel nach Deutschland geflüchtet sind aus der Ukraine, ja hier auch erstmal ein zeitweise Schutz erhalten werden. Da hat ja der Connection e.V. Ende März zusammen mit einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis in einem Aufruf an den Bundestag und die Bundesregierung genau das auch gefordert, unbürokratischen und dauerhaften Schutz für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer, aber eben nicht nur aus der Ukraine, auch aus Russland und Belarus. Ja, was ist seitdem passiert, beziehungsweise was sind da auch Ihre Forderungen, wenn es darum geht, Menschen auch aus Russland und Belarus und eben auch aus der Ukraine da hier Schutz zu geben, die den Kriegsdienst verweigert haben?
Mhm. Na gut, man könnte sagen, wir haben Erfolg gehabt. Vor 2 Wochen hat der Bundestag beschlossen, russische Soldaten aufzufordern, die Waffen niederzulegen und hat ihnen angeboten, ins Asylverfahren zu gehen. Aber ich sage, das ist mehr Verarschung als Hilfe. Deswegen, also wie sollen die Leute überhaupt hierher kommen? Es ist vollkommen unklar, wie jemand aus Russland hierher kommen könnte und welche Hilfen da angeboten werden. Punkt 1. Punkt 2. Im Asylverfahren, sage ich mal, müssen wir jetzt unterscheiden zwischen Kriegsdienstverweigerern. Jemand, der in Russland noch keinen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt hat und keine Ablehnung erhalten hat, hat hier keine Chance im Asylverfahren. Weil wie will er nachweisen, dass er Kriegsdienstverweigerer ist? Und jemand, der den Einberufungsbefehl hat, das reicht auch nicht. Er muss eigentlich einen Einberufungsbefehl in die Ukraine vorweisen können. So einen gibt's aber nicht. Und dann, wer in der Ukraine war, der muss hier mit Anklage rechnen, weil er an einem Angriffskrieg teilgenommen hat, beziehungsweise an völkerrechtswidrigen Handlungen. Dann kann er überhaupt kein Asyl bekommen. Das ist die Rechtslage hier. Und wollen wir auch noch mal kurz auf Belarus eingehen. Belarus sollte ja sich eigentlich an dem Krieg in der Ukraine beteiligen. Es gab gemeinsame Manöver und von Belarus sind dann auch russische Truppen in der Ukraine einmarschiert. Aber in Belarus haben dann große Rekrutierungen begonnen. Das haben im Exil befindliche Frauen aus Belarus, die sich in Litauen aufhalten, mitbekommen und haben einen Aufruf gestartet. Männer, haut sofort ab. Und die kannten die Situation dort und es sind inzwischen 22.000 geflohen. Das führte dazu, dass Belarus sich am Krieg in der Ukraine bisher nicht beteiligen konnte. Mhm. Vielleicht noch dazu, der Aufruf der Bundesregierung geht nur an russische Soldaten, nicht an belarussische. Also die haben hier eigentlich, da Kriegsdienstverweigerung, Desertion kein Asylgrund sind, haben sie auch hier im Asylverfahren keine Chance. Das müsste schon sehr merkwürdig zugehen, wenn da was rauskommen würde.
Ist das auch eine Forderung des Connection e.V., dass Desertieren und Kriegsdienstverweigern einen Asylgrund darstellen sollte, egal auch woher man kommt, aus Ländern, die sich im Krieg befinden oder autoritäre Regime sind?
Ja, das ist unsere Hauptforderung, das stimmt. Mhm. Die vertreten wir schon seit vielen Jahren. Aber halt, die Situation ist halt genau andersrum.
Und wenn man jetzt ja wegblickt von dem so präsenten Krieg in der Ukraine, mit ja welchen anderen auch Auseinandersetzungen oder auch ja Orten der oder Ländern, wo Kriegsdienstverweigerer herkommen, beschäftigt sich gerade der Connection e.V.? Was macht da so Ihre Arbeit auch in den letzten Jahren aus?
Naja, wir haben ja Kriegsdienstverweiger und Deserteure aus allen Kriegen unterstützt, die ganzen Jahre über. Das war der Jugoslawienkrieg, das ist die Lage in der Türkei, wo es kein Recht auf Kriegsdienstverweigerung gibt. Das gibt es in Israel, wo sich immer wieder Jugendliche weigern, in den von Israel besetzten Gebieten eingesetzt zu werden. Und ein großer Teil unserer Arbeit ist zu Eritrea, wo sowohl Frauen als auch Männer lebenslänglich praktisch beim Militär sein müssen. Wir haben diese Türe aus den USA gehabt. Wir haben viele auch aus Südkorea gehabt, wo 20.000 seit 1945 im Gefängnis saßen. Ja, das war nur ein kleiner Überblick.